Hallo und herzlich willkommen zum Snackable Marketing Podcast von Dive. Heute soll es im Dialog mit Jonas darum gehen, was dran interessant sein kann, eine Amazon- oder E-Com-Marke zu kaufen. Und zwar, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, viele werden es mitbekommen haben, die richtige Hochzeit in dem Bezug, also von dem Aufkauf von Amazon-Marken oder E-Com-Marken. Da haben sich viele Aggregatoren darum bemüht, potenziell starke Marken zu bekommen, die weiter zu skalieren. Und das hat mal besser, mal schlechter funktioniert im Gesamten, aber nicht unbedingt von dem allergrößten Erfolg geschuldet. Und trotzdem ist das natürlich ein potenziell sehr, sehr spannendes Feld, denn spannende Marken gibt es immer. Und da wollen wir das Ganze mal ein bisschen durchleuchten. Was macht eine Marke denn überhaupt zu einer Marke, die es wert ist, aufgekauft zu werden, ins eigene Portfolio zu übernehmen? Und damit sprechen wir natürlich auch direkt zwei Zielgruppen an, wo Jonas jetzt gleich ein bisschen mehr zu sagen wird. Und das sind zum einen die Investoren, die sagen, ich bin auf der Suche nach einer passenden Marke. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Gründer, denn die wollen ja in so einem Fall das Unternehmen auch passend für einen Exit vorbereiten. Und wo man da so wirklich drauf achten muss und was da spannend ist, da wird uns Jonas jetzt ein bisschen mehr zu erzählen. Hallo Jonas.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ganz genau, darum soll es heute gehen, warum und wie man 2026 auch noch in Amazon Brands investieren kann und sollte. Aber kleiner Disclaimer vorab, wir sind natürlich keine M&A-ler und wir fokussieren uns heute auch wirklich ausschließlich auf Amazon. Das ist natürlich nur ein Teil der gründlichen Due Diligence, die ihr vor jedem Investment durchführen solltet. Nur ist das eben sehr, sehr teuer. Wer das schon mal in Auftrag gegeben hat, so eine Due Diligence, der weiß das. Deshalb sprechen wir heute einige Themen an, die man sich halt eben vorher schon anschauen kann, vorher für sich schon abwägen kann. Macht das überhaupt Sinn oder lasse ich da lieber die Finger von? Und wie Thorsten schon sagt, ist die heutige Folge nicht nur für Investoren interessant, sondern eben genauso interessant auch für Founder und Angestellte. Denn indem ihr darauf hinarbeitet, dass eure Brand eben für Käufer interessant wird, bewegt ihr euch automatisch in sichere Fahrwasser, auch wenn der Exit gar nicht das primäre Ziel ist. Deswegen, aber ja, Thorsten, dann lass uns mal einsteigen.
Ja, genau. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages ist es natürlich super sinnvoll, ein Unternehmen in die sicheren Fahrgewässer zu bringen. Das heißt, wenn ein Unternehmen gut läuft und gut aufgestellt ist, dann ist es natürlich für alle Seiten interessant. Aber was ist denn das Wichtigste? Wo würdest du denn als allererstes drauf achten?
Ja, als allererstes natürlich sofort rein in die Financials, in die Unit Economics. Und jede Brand, die auf Amazon verkauft, die sollte Tools wie Sellerboard nutzen. Ja, gibt natürlich auch ein paar Alternativen. Wir arbeiten gerne immer mit Sellerboard und ihre Daten dort kleinteilig pflegen. Was meine ich damit? Einkaufspreise, die müssen dort vollständig eingetragen werden, dauerhaft aktualisiert werden. Alle laufenden Kosten, ja, Agenturkosten in allererster Linie, das muss alles eingetragen werden, auf die richtigen Zeiträume runtergebrochen werden. Nur dann kann ich wirklich mir da ein sauberes Bild verschaffen, wenn das alles ordentlich gepflegt ist. Und jede Agentur, falls ihr eine habt oder falls die potenzielle Brand, die ihr da kaufen möchtet, eine hat, die euch eben nicht darauf hinweist, dass ein solches Tool mit transparenter Datenpflege einzurichten ist, die könnt ihr sofort in die Tonne werfen. Also ganz, ganz wichtig, auch für alle Marketingaktivitäten, ist diese Datentransparenz. Ja, und wie gesagt, ist das alles sauber, verschaffe ich mir da ein erstes Bild. Und zwar gucke ich mir ein paar KPIs an. Ja, in erster Linie natürlich den TARCOS, den Total Advertising Cost of Sale, das heißt die Werbekosten im Verhältnis zum Gesamtumsatz, weil das sagt mir sowohl auf Account-Ebene, ich habe gerade die Unit Economics angesprochen, auch auf Produktebene, ja, das schaue ich mir natürlich auch bei den Top-Sellern an, das gibt sehr viel Aufschluss darüber, wie die Marke aktuell oder das Produkt aktuell dasteht. Ja, sind die CPCs vielleicht sehr hoch, ist die Conversion Rate schwach, ja, oder ist das Unternehmen vielleicht gerade aktuell voll auf Kurs Umsatzwachstum, wenn der ARKOS, der TARCOS jetzt irgendwie vergleichsweise hoch ist? Das gibt mir, wie gesagt, sehr viel Info schon darüber, wie das Unternehmen gerade im Wind steht, um bei der Fahrwasser-Thematik zu bleiben. Und das ist das Erste, was ich mir anschaue. Dann natürlich genauso die Marge auf Produktebene und die Marge nach allen Kosten relativ, aber auch absolut. Ja, was bleibt wirklich am Ende des Monats hängen? Ist da auch noch Platz für ein realistisches Geschäftsführergehalt? Weil das natürlich bei vielen erstmal hinten runterfällt, aber spätestens wenn der Exit oder der Kauf im Raum steht, muss man sich darüber Gedanken machen. Ganz, ganz wichtig. Und Basis für das alles sind natürlich die Einkaufspreise. Ja, ich schaue mir wirklich an, was habe ich für Multiples auf den EK. Ja, und wie gesagt, verschaffe mir da erstmal einen übergreifenden Einblick. So, und dann kommen wir gleich auch schon schwimmend in das nächste Thema. Aber Thorsten, ich will nichts vorab greifen. Nur wie gesagt, die Übergänge, die sind heute wirklich schwimmend.
Ja, natürlich. Also am Ende des Tages, das, was du gerade beschrieben hast, sind ja die Unit Economics. Das heißt, einfach die grundsätzlichen Zahlen, Daten, Fakten des Unternehmens auf eine ordentliche Ebene bringen, das alles sauber zu führen, auch nachzuhalten. Und auf der Ebene ist es natürlich für die Investoren sehr, sehr wichtig und interessant, wie du schon sagst. Man muss das ja auch bewerten können. Aber es ist natürlich trotzdem für einen selbst während der Aufbauphase auch spannend, denn man kann ja selbst auch nur alles richtig bewerten und richtig einstellen und fortführen, wenn die Sachen passen. Das heißt, sehr, sehr wichtiges Thema an der Stelle, was du jetzt schon mal erläutert hast, aber wie du schon sagst, das ist der erste Schritt und der zweite, der folgt zugleich und direkt auch mit dem nächsten Thema. Von daher, Jonas, was wäre denn das Zweitwichtigste aus deiner Sicht?
Genau, wenn dieser erste Einblick mir schon mal positive Signale gibt und ich sage, ja, da kann ich tiefer einsteigen, so dann schaue ich mir den sogenannten Burggraben oder im Englischen sagt man Moat an. Also hat die Brand einen Burggraben? Ich will herausfinden an der Stelle, was passiert, wenn unvorhergesehene Dinge ja geschehen. Ja, wie schnell stürzt das Kartenhaus zusammen, wenn halt eben mitteleuropäischer Krieg ergeben sollte oder was auch immer. Ja, wenn irgendwelche Dinge passieren, die müssen gar nicht so dramatisch sein. Es können auch neue Brands sein, die in den Markt kommen. Ich möchte einfach wissen, wie tief ist unser Graben? Wie schnell kann man uns halt eben zum Einsturz bringen? Und dazu gehe ich auch zunächst wieder ins Sellerboard. Ja, und schaue mir da erstmal die Umsatzverteilung an. Ja, welche Abhängigkeiten gibt es? Habe ich wirklich jetzt nur wenige Produkte, die wirklich Umsatz und Marge bringen und der Großteil läuft so mit? Verschaffen wir da einfach mal einen Überblick, wie sich das Ganze so aufteilt. Und dann steige ich in die High Runner nochmal tiefer ein. Ja, also gehe wirklich in die Kategorie rein. Also von meinem Topseller beispielsweise. Gehe in die Kategorie rein. Schaue, wo stehen wir da im BSR, also im Amazon Bestseller-Rang, im Verkaufsrang. Wie sind wir preislich aufgestellt im Vergleich zum Wettbewerb? Ja, wie stark sind unsere Kundenrezensionen? Gerade nach diesem neuen Update, was jetzt vor einigen Wochen halt eben rauskam, ja, wo auf einmal jede Produktvariante für sich selbst bewertet ist, kann man das schön sehen und kann man das nochmal von einer anderen Perspektive auch einschätzen. Was können wir, was andere nicht können? Ja, also das ist der ganz zentrale Burggraben. Was kann unser Produkt, was halt eben der Wettbewerb nicht kann? Ist es nur unser Marketing, was wir irgendwie ganz gut beherrschen, oder gibt es wirklich auch auf Produktebene ja, faktisch USPs, die wir mitbringen, die andere nicht haben? Gibt es regulatorische Hürden? Ja, zum Beispiel können wir aus irgendeinem Grund dieses Produkt hier anbieten, weil wir einen Händler haben, auf den, oder einen Zulieferer, auf den nicht jeder Zugriff hat. Ja, also was gibt es, wie gesagt, für Hürden, die der Wettbewerb hat, um uns vom Thron zu stoßen, beziehungsweise uns halt eben zu kentern? Ja, wir bleiben bei der Metapher. Genau, Wiederkaufsquote, Anzahl von Sparabos, was ich mir angucke, ja, also wie viele Kunden kommen wieder. Wie eingangs gesagt, ich will wissen, was passiert, wenn unvorhergesehene Dinge eintreten. Ganz wichtig im zweiten Schritt.
Ja. Ja. Absolut nachvollziehbar. Am Ende des Tages sind natürlich auch die Unit Economics, die wir schon besprochen haben, sehr wichtig. Aber die Gesamtmarke muss natürlich betrachtet werden. Ne? Wie breit bin ich aufgestellt? Wie sicher ist das Geschäftsmodell? Kann man eine Risikoverteilung annehmen? Kann man gegebenenfalls Schwächen, die auftreten könnten, irgendwo abfedern und so weiter? Das heißt, wie du das schon gesagt hast, den Burggraben, den sollte man so breit und so stabil wie möglich aufbauen, damit man auch wirklich in seiner Markenfestung gesichert ist, sage ich mal. Und da allen Möglichkeiten zum Trotz agieren kann. Und das sind jetzt schon zwei sehr wichtige Themen gewesen, die für alle Seiten relevant sind. Also wenn du wirklich eine Marke stabil aufbauen willst. Aber die Frage ist, wo schaust du denn noch drauf? Weil das war ja jetzt erstmal nur der Anfang, sage ich mal.
Genau. Beides verrät mir viel über Founder und die Brand an sich. Und beides kann ich allein mit der Einsicht in ein gepflegtes Seller Board und Seller Central schon herausfinden. Im nächsten Schritt schaue ich mir allerdings das Operations sehr viel tiefer an. Ja, und dazu reicht es halt eben nicht mehr nur ins Seller Central zu gucken, sondern muss auch mit den Foundern sprechen. Und die erste Frage, die ich heutzutage stelle, die allerwichtigste Frage: Wie viele Mitarbeiter gibt es und wie viele davon braucht man wirklich? Ja, ganz entscheidend, wie hoch ist einfach der Grad der Automatisierung, der AI-Adaption? Denn ich sehe, und das ist bisschen zwiespältig, aber ich sehe so viele Brands, die einfach nur Mitarbeiter geheiert haben oder einfach ein Team aufgebaut haben, weil sie das wollen, weil sie Bock auf Mitarbeiterführung haben, aber nicht, weil sie es faktisch wirklich brauchen. Ja, und das funktioniert heute nicht mehr. Ja, wer einen Kopf zu viel da sitzen hat, den er bezahlen muss, der kann in den aktuellen Zeiten ja nicht unbedingt einpacken, ja, aber ist sehr viel näher da dran, als jemand, der von vornherein schaut oder jedes Mal überlegt, muss die Person wirklich her, muss die nächste Stelle ausgeschrieben werden oder habe ich Möglichkeiten, das zu automatisieren, per AI komplett automatisch zu lösen, ohne dafür jetzt, wie gesagt, eine weitere Position auf der Payroll zu haben. Und dementsprechend auch der Umsatz pro Kopf. Wie hoch ist der? Ganz entscheidende Metrik, die ich mir anschaue. Oder auch der Profit pro Kopf. Das kann man jetzt, weiß Gott, wohin spinnen, ist vielleicht noch spannender. Ja, das ist das, was ich sehen will. Und natürlich dann einfach, um das so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, ob das bestenfalls kleine Team, automatisierte Team mit AI-Lösung, ob das funktioniert, schaue ich mir im Seller Central den Account Health an, ja, die Performance im Kundenservice. Ja, schau mir an, ob Top FBA SKUs out of stock sind. Ja, weil das alles gibt mir, das sind alles Indikatoren dafür, wie sorgfältig gearbeitet wird, wie gut die Prozesse sind, ja, oder ob es Umsatzforecasts gibt, ob es wie es, und das ist ein Riesenthema, was ich jetzt auch noch kurz anreißen möchte, die ganze Logistik. Ja, wie lange dauert es wirklich vom Supplier bis zu Amazon? Ja, all diese Themen schaue ich mir an. Wie gesagt, erstmal grob, ja, weil ich erstmal wissen möchte, wie lean diese Brand aufgebaut ist, ob sie so lean wie möglich, aber gleichzeitig noch so performant wie nötig aufgestellt ist, dass ich sage, ja, da kann ein Investment Sinn machen. Investment meine ich jetzt nicht unbedingt nur den 100% Kauf, sondern auch die Beteiligung, der Einstieg in welcher Form auch immer. Ja, das sind die Themen, die ich mir dann ansehe.
Also am Ende des Tages Effizienz. Also wie effizient ist das Unternehmen tatsächlich aufgebaut? Wie effizient kann es agieren? Ist es möglichst lean geplant? Sind Automatisierungen mit eingebaut? Sind Logistikprozesse vielleicht auch bis hinten gegen optimiert, um auch da möglichst schnell und kostengünstig arbeiten zu können? Denn das spielt natürlich auch alles entsprechend auf die Gesamtperformance mit ein. Und Lean ist ja immer wieder ein schönes Thema, was permanent aufkommt, aber es zeigt sich auch einfach, agiert man Lean, ist man am Ende des Tages auch meistens effizient aufgestellt, weil das Hand in Hand geht und dementsprechend super wichtiges Thema. Aber darüber hinaus gibt es garantiert noch weitere Faktoren, die für dich wichtig sind, um zu beurteilen, ob man irgendwo, naja, vielleicht einen Kauf oder einen Teilinvest eingehen möchte. Was wäre das denn noch?
Erst wenn diese ersten Punkte alle passen, und wie gesagt, ich spreche jetzt nur von dem ersten Überblick vor der Due Diligence, die dann natürlich noch folgen muss. Ja, da wirklich den viel, viel tiefere Einstieg und die ausführlichen Gespräche mit den Verantwortlichen in der Firma. Erst wenn das alles passt und ich ein gutes Gefühl habe, dann beschäftige ich mich intensiver mit dem Potenzial der Brand. Ja, weil wenn ich Zeit und vor allem Geld investiere, will ich natürlich auch sicherstellen, dass das für mich perspektivisch auch einen guten Return gibt. Ja, und der sollte definitiv besser sein, als wenn ich das Geld irgendwo auf einem Festgeldkonto parke. Ja, denn das Risiko ist im E-Com natürlich weitaus höher. Also was schaue ich mir konkret an? Und zwar im ersten Step den potenziellen Exit. Ja, ganz wichtig, der Exit ist nice to have, darf aber nicht der zentrale Treiber sein, weil du weißt nicht, ob der zustande kommt. Ja, du weißt nicht, wie die Welt in 3, 5, 10 Jahren aussieht, aber dennoch prüfe ich, wer das Unternehmen zukünftig kaufen könnte und was passieren müsste, damit das Unternehmen für andere halt eben interessant wird, wohin das Unternehmen sich entwickeln muss, um diese Exit Readiness dann zu schaffen. Weil wie gesagt, wenn ich investiere, dann möchte ich den Return und den größtmöglichen kann ich mit einem Exit schaffen. Aber wie gesagt, darf das nicht der einzige und zentrale Treiber sein. Ich muss möglichst schnell wieder Kapital aus der Firma zurückfließen lassen. Ja, und deswegen frage ich mich im zweiten Step, welche Earnings kann ich erwarten? Ja, also wie hoch kann der Umsatz in 2, 3, 4 Jahren wirklich realistisch sein, ja, wie hoch dann auch die EBITDA-Marge, ja, und welche Hebel sind dafür konkret heute schon sichtbar? Ganz wichtig, ja, dass man die Hebel sich eben schon vor Augen führt und weiß, okay, wenn ich jetzt X% nachher an dieser Firma besitze, welche Schalter können wir umlegen, damit ich dann in X Jahren eben auch den Return erwarten darf. Und da auch ganz, ganz wichtig, welchen inkrementellen Mehrwert ich selber als Investor schaffen kann. Das schaue ich mir auch an. Also wenn man annimmt, dass man kein reiner Finanzinvestor ist. Ich sag mal, wenn eine Brand auf mich zukommt oder ich auf eine zukomme und da generell ein Interesse beiderseits besteht für ein Investment, dann hat das natürlich auch irgendwo einen Grund. Ja, entweder will dich die Brand wegen deiner Expertise oder wegen deiner finanziellen Mittel oder wegen beidem. Ja, aber trotzdem will ich dann wissen, wie werden die Mittel verwendet, die ich hier einbringe. Ja, und das ist auch etwas, eine Frage, die ich dem Founder, dem Verantwortlichen natürlich sofort stelle. Ja, dann will ich natürlich wissen, weil das ist die Basis für die EBITDA-Marge am Ende, welche Margenpotenziale es gibt. Ja, kann man bessere E-Kasse erzielen? Kann man das Packaging weiter optimieren? Kann man Bundles schnüren? Ja, kann ich mich internationalisieren? Macht das Sinn? An welcher Stelle? Ja, das sind alles Themen, die ich mir dann anschaue, die natürlich sehr viel aufwendiger sind und deshalb auch diese Reihenfolge, die wir vorgegeben haben. Wenn du vorher schon irgendwo sagst, nein, dann würde ich mir diesen Aufwand gar nicht machen. Ja, aber wenn doch, schaue ich mir das eben an und schaue mir ganz natürlich auch das Kanalpotenzial außerhalb von Amazon an. Denn die wenigsten Brands sind heute noch 100% auf Amazon. Ja, empfehle ich auch keinem. Wenn das aber so ist und man da schon gut unterwegs ist, ist das natürlich auch verschenktes Potenzial, was man noch bespielen kann. Ja. Und dann ganz am Ende mache ich eine Worst-Case, eine Mid-Case und eine Best-Case-Kalkulation und ich schaue mir dann wirklich an, wo ist mein Renditepotenzial in der Mid-Case-Variante, weil das die wahrscheinlichste faktisch einfach ist. Und wenn ich dann sehe, ja, die Signale sind immer noch positiv und ich glaube immer noch, dass das Ganze attraktiver wird als ein Festgeldkonto, dann beginne ich wirklich mit der Due Diligence und beauftrage Profis, das Unternehmen dann für mich einmal zu durchleuchten. So, und ganz, ganz wichtig, wenn das nicht der Fall ist, lasse ich die Finger davon. Ja, dann ist es kein Hell Yes, dann ist es ein Nein. Ja, und das ist, glaube ich, eine gute Lebensweisheit, die ich an den Tag lege und die man generell, glaube ich, auch bei anderen Entscheidungen treffen oder sich zur Hilfe nehmen kann. Und Thorsten, das wär's.
Ja, sehr spannend. Also ich hatte zwar gerade die Hoffnung, dass wenn du sagst, ist es kein Hell Yes, dann ist es ein Hell No, aber es wurde dann nur ein Nein. Genau, aber am Ende des Tages natürlich gut zusammengefasst, denn wenn man irgendwo ein Investment eingeht, dann natürlich aus dem Grund, dass man in was potenziell Spannendes mit Wachstumspotenzial auch investieren möchte. Genauso ist es aber ja auch auf der anderen Seite, bist du Inhaber, dann, wie schon von Jonas eben angerissen, suchst du nach einem Investor, weil du wachsen möchtest und entweder brauchst du dafür finanzielle Mittel oder du brauchst Netzwerk oder Know-how oder du bist vielleicht doch die Marke, die gerade auf Amazon unterwegs ist und sagst, hey, ich will aber eigentlich gerne noch einen Shop aufbauen, einen eigenen Online-Shop oder will in den LEH und brauch dafür passende Menschen, die irgendwie mit mir agieren können. Und die Grundlage von allem ist und bleibt aber nun mal, dass man ein Unternehmen sauber aufbaut, gut führt, seine Zahlen im Griff hat und auch dann wirklich das Ganze belegen kann und auch einfach zeigt, dass man ein Unternehmen wirklich führen kann. Denn wenn es chaotisch ist und man der einzige Kopf ist, der überhaupt irgendwie durchblickt, aber auch nicht so richtig weiß, warum überhaupt irgendwas funktioniert, dann sind das alles Anzeichen für ein ziemlich unsicheres Investment und dann bleibt es auch alles sehr wackelig und man weiß noch weniger, was in Zukunft ist, als man sowieso schon versucht, in der Glaskugel herauszufinden. Und dementsprechend alles so gut wie es geht analysieren, im Detail nachschauen und dann für sich selbst bewerten, was der wichtigste Schritt ist. Also eine sehr spannende Folge, an der man sich in verschiedene Richtungen orientieren kann. Vielen lieben Dank, Jonas. Das war wie immer sehr spannend und hat Spaß gemacht. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, wisst ihr, ihr könnt Jonas gerne wieder mal kontaktieren über die E-Mail-Adresse, die wir in den Footer schreiben werden, beziehungsweise in die Beschreibung der Folge. Vielen lieben Dank.
Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.